als es hieß, predige doch über deinen Lieblingsvers aus der Bibel, habe ich gedacht, ich habe keinen speziellen Lieblingsvers oder ganz viele. Also halte ich dieses Jahr keine Predigt. Dann hat mich aber ein Thema nicht mehr losgelassen und darüber möchte ich heute sprechen. Veronika hat das schon genannt, First Love, wo ist deine erste Liebe geblieben? Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber als Jugendlicher habe ich eine Predigt zu dem Thema gehört, die mir sehr nahe gegangen ist. Es war so, als hätte Jesus mich gefragt, wie steht es mit deiner Liebe zu mir? Heute stehe ich hier mit einem tiefen Respekt vor dem Thema und halte diese Predigt auch mir selber. Ich habe uns heute Morgen ein Bibelwort aus der Offenbarung mitgebracht und wir lesen zuerst aus Offenbarung 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Dann aus Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Bevor wir uns das sogenannte Sendschreiben an Ephesus genauer anschauen, möchte ich einige einleitende Gedanken zur Offenbarung weitergeben. Es steht hier Offenbarung Jesu Christi. Also wird uns in diesem Buch der Bibel etwas über den Herrn Jesus geoffenbart, deutlich gezeigt, enthüllt. In den Evangelien haben wir auch eine Offenbarung des Herrn. Wie er als Mensch auf die Erde kam, Knecht wurde, der verachtete Nazarener, der Sohn Gottes, der gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz. Hier in der Offenbarung sehen wir aber eine ganz andere Seite. Die Offenbarung ist von dem Jünger geschrieben worden, den der Herr liebte, Johannes. Er war ein enger Freund von Jesus, er kannte seinen Herrn. Doch als er jetzt in der Verbannung auf Patmos seinen Herrn sieht, fällt er wie tot zu seinen Füßen nieder. Er ist von dem Herrn, wie er ihn jetzt sieht, so überwältigt, dass es ihn zu Boden schlägt. Er sieht nicht den Mann der Schmerzen, der sich den Kranken zuwendet. Er sieht nicht denjenigen, der heilt, der die Kinder zu sich kommen lässt, der den Menschen gute Nachricht bringt, der selbst Tote auferweckt, der sich an das Kreuz nageln lässt. Nein, er sieht hier den König über alles, den Herrn der Herren, als den Richter. Seine Erscheinung ist so furchteinflößend, dass es Johannes von den Füßen holt. So wird Jesus hier geoffenbart. Eine ganz andere Seite von dem gleichen Herrn, den wir aus den Evangelien kennen. Und auch die Gemeinde wird in der Offenbarung nicht als Braut Christi gesehen, abgesehen von Kapitel 21, auch nicht als sein Leib, auch nicht als Haus Gottes oder Tempel, sondern als Licht. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um die Position, um die Stellung, die wir als Gemeinde haben, sondern wir werden gesehen als solche, die hier auf der Erde eine Verantwortung tragen, die eine Verpflichtung haben, eine Aufgabe, nämlich hier in dieser Welt zu leuchten. Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5, das ist unsere Aufgabe, unsere Berufung, unsere Verantwortung hier in der Welt. Als Gemeinde haben wir Licht zu sein. Das ist das, was uns hier in der Offenbarung gezeigt wird. In den Versen 12 bis 16 von Kapitel 1 wird der Herr Jesus beschrieben als der, der sich als Richter inmitten der sieben goldenen Leuchter befindet. Die wiederum stellen sieben Gemeinden in Kleinasien dar, an welche dann sieben Briefe geschickt werden sollen. Er prüft und beobachtet, was sich dort abspielt, ob sich das Bekenntnis der Gemeinde mit ihrem Tun und Lassen deckt. Wir werden nicht in erster Linie als Kinder Gottes gesehen, obwohl wir das sind. Nein, wir werden hier gesehen in unserer Verantwortung als Licht in einer dunklen Welt und werden beurteilt, ob wir treu sind oder nicht. An wen ist die Offenbarung gerichtet? Die Offenbarung richtet sich an Knechte Gottes. Das sind Leute, die sich dem Herrn unterworfen haben, die ihr Leben ihm geweiht haben und die ihm folgen, wenn es sein muss, bis in den Tod. Kürzlich hat mir jemand aus der Gemeinde erzählt, wie Gott ihr den Auftrag gegeben hat, nach Honduras zu gehen und dort unter den Straßenkindern zu arbeiten. Obwohl sie 60 Jahre alt war, Flugangst hatte und kein Spanisch konnte, ging sie. Das hat mich beeindruckt. Das ist, was ein Knecht, ein Diener, eine Dienerin tut. Einen Auftrag entgegennehmen und ausführen. Ich hoffe, dass alle hier im Raum und im Livestream Kinder Gottes sind. Solche, die ihre Schuld bei Gott abgeladen haben und durch den Opfertod von Jesu Vergebung empfangen haben. Aber bin ich? Bist du auch ein Knecht Gottes? Sind wir seine Diener? Haben wir unser Leben ihm geweiht? Sind wir bereit, das zu tun, was er will? Ist er unser Herr? Warum sollten wir die Offenbarung lesen? Warum ist der glückselig, der sie liest und bewahrt? Nun, Knechte Gottes erlitten und erleiden oft noch Repressionen und Verfolgung. Und da ist es dann ein Trost für sie zu sehen, dass am Ende Gerechtigkeit geschieht. Dann ist es für uns hilfreich zu sehen, was am Ende auf dieser Welt übrig bleibt. Denn damit stellt sich die Frage, in was wir investieren wollen. Wofür leben wir? Für was wenden wir unsere Zeit auf? Ist es Arbeit, Haus, Auto, Geld, Anerkennung? Oder leben wir für etwas Ewiges? Drittens gibt uns die Offenbarung noch einen Blick, einen Vorgeschmack auf den Himmel. Wie ist die Offenbarung aufgebaut oder eingeteilt? In Kapitel 1, Vers 19 haben wir einen ganz wichtigen Schlüsselvers für die Einteilung der Offenbarung. Es gibt drei Teile. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was du gesehen hast, das ist Vergangenheit, Jesus in Herrlichkeit. Was ist das Gegenwart, die sieben Gemeinden? Und was nach diesem geschehen wird, das ist Zukunft. Nun, was hatte Johannes gesehen? Wie gesagt, Jesus als Herrn, König und Richter. Das hatte er gesehen und das sollte er aufschreiben. Und dann kommt der gegenwärtige Teil, der in Kapitel 2 und 3 beschrieben wird. Sieben Gemeinden im Westen der heutigen Türkei und jede, wovon jeder ein Sendschreiben erhalten soll, das, was ist. Kapitel 4 beginnt dann mit, nach diesem sah ich, hier beginnt der zukünftige Teil, was nach diesem geschehen muss. Kommen wir zu den sieben Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Die sieben Sendschreiben gehen an sieben Gemeinden in Kleinasien. Und wenn man diese Gemeinden mit Strichen verbindet, von Ephesus bis Laodicea, dann ergibt das so etwas wie einen Rundkurs. Es gab natürlich noch viel mehr Kirchen, Gemeinden in diesem Gebiet, aber der Geist Gottes hat aus dieser Fülle ganz genau diese sieben Gemeinden ausgesucht, um uns etwas ganz Wichtiges zu zeigen, nämlich die Entwicklung der Geschichte der Kirche hier auf dieser Erde. Das fängt an mit dem Zustand von Ephesus und endet mit dem Zustand von Laodicea. Und so haben wir in diesen Sendschreiben eine prophetische Botschaft, nämlich die Entwicklung der Geschichte der Kirche hier auf dieser Erde. Gleichzeitig waren das natürlich auch bestehende Gemeinden, welche angeschrieben wurden und denen Gott etwas zu sagen hatte. Wir sollten daher die Sendschreiben auch in dieser Weise lesen. Erstens, wie war es damals? Zweitens, was haben wir als Gemeinde, als Mosaikkirche hier in Neftenbach daraus zu lernen? Drittens, was habe ich persönlich aus dem Text auf mich anzuwenden? Und viertens, welche Prophetie über die Kirchengeschichte ist in dem Schreiben enthalten? Kommen wir zu dem Sendschreiben an Ephesus. Ephesus war eine reiche Handelsstadt, in der sich der Tempel der Göttin Artemis, das ist die römische Göttin Diana, befand. Dieser heidnische Tempel war eines der sieben Weltwunder der damaligen Welt. Er war eine Asylstätte für Sklaven, Schuldner und Kriminelle. Dann wurden dort die ephesischen Briefe ausgegeben, die eine magische Wirkung haben sollten, nämlich Schutz vor bösen Geistern, Heilung, Erfolg im Kampf oder Gerichtsprozessen und Liebeszauber. Also ein furchtbarer Aberglaube. Und man sagt, dass der Tempeldienst in hohem Maß mit sexueller Unmoral verbunden war. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, dass genau in diese Stadt der Apostel Paulus kam. Dort fand er 12 Jünger von Jesus und durch sein Handauflegen erhielten diese den Heiligen Geist. Dann predigte er 3 Monate lang in der Synagoge und nachdem einige Menschen anfingen, sich dem Evangelium zu verschließen, wechselte er in die Schule des Tyrannus und unterrichtete die Jünger dort täglich und zwar 2 Jahre lang. Das war eine Jüngerschaftsschule, sozusagen berufsbegleitend. So entstand die Gemeinde in Ephesus und eines Tages gingen die Gläubigen hin, sammelten alle ihre Kulten Bücher zusammen und verbrannten sie. Das, wo früher ihr Herz dran hing, haben sie losgelassen, verbrannt. Sie brauchten die ganzen ephesischen Briefe, den ganzen Aberglauben, den ganzen Kram nicht mehr. Sie gehörten jetzt ganz dem Herrn. Als das passierte, als die Christen wirklich ganze Sache mit dem Herrn machten, da entstand ein Tumult in der Stadt. Infolgedessen Paulus die Stadt letztendlich verließ. Als er aber später wieder in die Nähe der Stadt kam, rief er die Ältesten der Gemeinde zu sich und hält ihnen eine bewegende Abschiedsrede. Und an genau diese Gemeinde richtet der Herr Jesus sein erstes Sendschreiben. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Wer ist dieser Engel? Wir lesen in Kapitel 1, Vers 20, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also die sieben Gemeinden werden als Leuchter gesehen, die sieben Engel, die gleichzeitig als Sterne beschrieben werden, werden als Boten gedeutet, die stellvertretend für die Gemeinden die Botschaft empfangen. Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Jesus hält diese Boten, diese Sterne in seiner rechten Hand. Und das zeigt ihre Abhängigkeit von ihm. Er beschützt sie, aber auch er prüft sie. Er prüft auch, ob die Leuchter ihre Aufgabe erfüllen. Sie sollen Licht spenden in einer dunklen Umgebung, aber vor allem ihn beleuchten. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde hier auf der Erde. Den Herrn Jesus zu beleuchten, ihn anzustrahlen, ihn groß zu machen, auf ihn aufmerksam zu machen, zu zeigen, wie herrlich er ist. Wo der Heilige Geist wirken kann, da wird nur eine Person gesehen, und das ist der Herr Jesus. Dann beginnt er mit dem, was er beobachtet. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du etwas für mich tust. Ich weiß, dass du mir dienst. Ich kenne deine Mühe, schweißtreibende Arbeit, ganzer Einsatz. Nicht so nebenbei etwas tun, sondern sich voll reinhängen. Ich kenne dein Ausharren. Die sind dran geblieben. Die haben nicht irgendwann aufgehört. Das ist nicht eines Tages eingeschlafen, sondern das war Lebensinhalt, keine Eintagsfliege. Da gab es Beständigkeit und Treue am Werk und bei der Arbeit über Jahre hinweg. Ich weiß, dass du Böses nicht ertragen kannst. Wie ein gesunder Körper Krankheit abwehrt, so schützte sich diese Gemeinde vor moralischem und geistlichem Gift. Paulus hatte in seiner Abschiedsrede die Epheser gewarnt und gesagt, dass aus ihrer Mitte Männer aufstehen würden, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Apostelgeschichte 20, Vers 30. Als die dann tatsächlich kamen, haben die Epheser sie geprüft und als Lügner entlarvt. Das war eine Gemeinde, die nicht nur arbeitete und sich abmühte, sondern auch deutlich sah, was gut und böse war. Die unterscheiden konnten, ob etwas dem Wort Gottes entsprach oder nicht. Die hatten in den 2 Jahren Bibelschule mit Paulus gut aufgepasst und kannten die Schriften. Du hast ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. In der frühen Christenheit kam dann Verfolgung und Bedrängnis auch nach Ephesus. Und sie haben das in seinem Namen, um seines Namens willen, auf sich genommen. Danach kommt allerdings ein erschütternder Tadel. Und wenn ich jetzt etwas darüber sage, dann bin ich mir bewusst, dass der Jesus auch vor mir steht, als der, der prüft, als der Richter. Und weder ich noch du können ihm irgendetwas vormachen. Er kennt unser Innerstes und unsere Herzen. Der Jesus ruft der Gemeinde in Ephesus jetzt ein Aber zu. Er beginnt mit seinem Tadel. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Hört ihr den Schmerz in diesen Worten? Jawohl, ihr Epheser, ihr habt Werke, ihr müht euch ab, ihr habt Durchhaltevermögen, ihr achtet auf mein Wort. Aber eins habt ihr verloren, eure erste Liebe. Und damit ist alles das, wofür ich dich loben kann, in meinen Augen nicht mehr viel wert. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Darum geht es dem Herrn, um mein Herz, um meine Liebe zu ihm. Nicht um Werke, nicht um meine Mühe, nicht um meine Aktivität, auch nicht um mein Bibelstudium oder mein Wissen. Auch nicht darum, dass ich vielleicht Böses nicht ertragen kann. Nein, es geht den Herrn Jesus um mein Herz. Er möchte unser Herz haben. Damals hatte er das Herz der Epheser, als sie sich ganz ihm weihten, als sie ihre ganzen Zauberbücher verbrannten, als sie ganze Sache machten und ihre Herzen für ihn brannten. Das war die Zeit der ersten Liebe. Jetzt, einige Jahrzehnte, muss er ihnen sagen, ich habe gegen dich, dass du deine Liebe, deine erste Liebe verlassen hast. Und damit ist alles weg. Das Verlassen der ersten Liebe war der Anfang vom Ende. Damit fing der Niedergang in der Christenheit an und er endet damit, dass Jesus im Begriff steht, die laue Gemeinde, die Kirche, die meint, sie habe alles und sei reich, auszuspucken aus seinem Mund. Darum geht es in dem letzten Sandschreiben an Laodicea. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Muss der Jesus das heute auch zu mir und vielleicht zu dir sagen? Kennst du solch eine Zeit der ersten Liebe? Oder gehörst du zu denjenigen, die überhaupt nicht wissen, wovon hier die Rede ist? Vielleicht bist du bekehrt, vielleicht hast du ein neues Leben und bist ein Kind Gottes, aber du kennst diese Zeit der ersten Liebe überhaupt nicht. Hast du diese Zeit der ersten Liebe einmal gehabt, in der Herr dein ganzes Herz ausgefüllt hat und du vor Freude an ihn völlig überwältigt warst, wo man nur einen Wunsch hat, ihn mehr zu lieben, ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein, wo es dir ein Bedürfnis ist, sein Wort zu lesen, zu beten, sich mit anderen Gläubigen zu treffen, weil der Herr versprochen hat, dass er da in der Mitte ist, wo man sich seinem Namen versammelt. Kennst du eine solche Zeit der ersten Liebe in deinem Leben? Wenn ja, erinnerst du dich daran? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sonntags ging man in die Gemeinde, in die Sonntagsschule. Abends und am Tisch wurde gebetet und in der Bibel oder eine kurze Andacht gelesen. Und irgendwann habe ich mich als Jugendlicher bekehrt, aber eigentlich nur aus Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Diese erste Liebe zu Jesu, die kannte ich gar nicht. Für mich hatte sich nicht viel verändert. Irgendwann ist mir dann aber mal aufgegangen, wie verloren ich war und was der Jesus für mich getan hat. Da hat dieses Pflänzchen der Liebe dann angefangen zu wachsen und zu blühen. Dann war die Motivation für mein Handeln die Liebe zum Herrn und nicht mehr, weil man etwas tun musste oder sollte. Und doch stehe ich auch heute immer wieder in der Gefahr, gleichgültig zu werden. Dann muss der Herr mir zurufen, ich habe gegen dich. Wenn du diese erste Liebe nicht kennst, dann beschäftige dich mit Jesus. Suche seine Gegenwart. Lass dich von ihm berühren. Lerne ihn immer besser kennen, damit deine Liebe zu ihm wachsen kann. Wenn du diese erste Liebe kennst und sie verloren hast, dann sagt der Herr dir, denke daran, wovon du abgefallen bist. Du hast einen ganz wunderbaren Zustand verlassen. Hier hat es einen Unfall gegeben. Da ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Ich habe mein Leben aus lauter Liebe für dich gegeben. Ich bin für dich am Kreuz gestorben und habe deinen Platz eingenommen. Lässt dich das kalt? Der Zustand der ersten Liebe wird in schöner Weise in Jeremia 2, Vers 2 bis 3 beschrieben. So spricht der Herr: Ich erinnere mich an dich, an die Treue deiner Jugend, die Liebe deiner Brautzeit. Du folgtest mir in der Wüste, in nicht besätem Land. Heilig war Israel dem Herrn. Das war die Zeit der ersten Liebe. Eine Liebe, die eine Braut für ihren Bräutigam hat, die nur Augen für ihn hat, sich nur bei ihm aufhält und für niemand sonst Interesse hat. Dann wird die Umgebung uninteressant, wird gleich wie eine Wüste, in der nicht gesät und geerntet wird. Wenn sich aber das Augenmerk von dem Herrn wegbewegt, wenn die Welt für uns attraktiv wird, dann stehen wir in der Gefahr, diese erste Liebe zu verlieren. Gott, der Herr Jesus, sagt hier im Alten Testament: Ich gedenke genau daran, damals warst du heilig für Gott. Und dann muss er klagen, dass Israel sich von ihm abgewendet hat, dass sie die Quelle des lebendigen Wassers verlassen haben und sich rissige Brunnen, rissige Zisternen gebaut haben. Robin hat an Pfingsten über dieses Thema gepredigt. Wie sieht es bei mir aus, wenn der Herr Jesus vor mir steht und mich fragt: Wie sieht es mit deiner Liebe zu mir aus? Antworte ich dann: Oh, ich spiele in der Band mit, ich putze die Gemeinderäume, ich arbeite im Kidstreff, in der Jungschar mit, ich unterstütze andere so gut ich kann, auch finanziell, ich engagiere mich da und dort. Dann sagt mir der Herr Jesus: Du, ich will nicht deine Aktivität, deine Arbeit, dein Geld, ich will dein Herz, deine Liebe zu mir. Wenn diese Liebe vorhanden ist, dann entsteht daraus natürlich auch Aktivität, Arbeit für den Herrn. Aber Arbeit ohne Liebe ist völlig wertlos. Die Konsequenz aus meiner fehlenden Liebe zum Herrn wird sein, dass ich kein Licht mehr für ihn bin. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Für die Gemeinde bedeutet es, dass sie ihre Ausstrahlung verliert. Es bleibt Aktivität, aber kein Licht mehr. Der Motor läuft auf Hochtouren, aber das Auto bewegt sich keinen Millimeter. Die Mühle rattert, aber es wird kein Mehl mehr gemahlen. Aber andersrum, wenn wir zu Überwindern werden, dann hat der Herr eine wunderbare Verheißung für uns. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Hast du deine erste Liebe verloren? Wenn ja, halte einmal still und denke darüber nach, wo hast du sie verloren? Ist dir etwas wichtiger geworden? Zum Beispiel die Beziehung zu gewissen Menschen. Vielleicht ist die Arbeit oder Geld oder Besitz, Wunsch nach Anerkennung. Der Jesus steht vor mir und dir und sagt: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, meine Tochter, dein Herz. Sprüche 23, Vers 26. Gedenke, wovon du abgefallen bist. Tue Buße. Vielleicht sagt er aber auch: Du hast vergessen, an mich zu denken. Als der Jesus an dem letzten Passa mit seinen Jüngern zusammen war, sagte er: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Und als es um das Abendmahl ging, sagte er: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Brot ist ein Zeichen von meinem Leib, den ich für dich hingegeben habe, und der Kelch ein Bild von meinem Blut, das ich für dich vergossen habe. Ein neuer Bund, den ich mit dir geschlossen habe. Vielleicht nimmst du die Begegnungszeit als Anlass, neu an den Herrn zu denken. Während du das Abendmahl zu dir nimmst, oder während du Lieder der Anbetung singst, lass dir doch von ihm die Frage stellen: Wie steht es um deine Liebe zu mir? Hast du sie verloren? Und warum hast du sie verloren? Willst du neu anfangen, in eine Liebesbeziehung mit mir zu treten? Oder willst du anfangen, wieder in eine Liebesbeziehung mit mir zu treten? Er möchte mein Herz, meine Liebe zu ihm. Amen.